HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
Was wäre da noch zu sagen über einen Maler, dessen Bilder weltweit milliardenfach verkauft werden als Poster, Postkarten oder T-Shirt-Motive?
Van Gogh war eigentlich so etwas wie ein Befreiungsschlag, muss man sagen.
Jetzt kommt ein Maler, der eben ganz starke Konturen setzt, der das macht, was später Max Beckmann tut.
Seine Bilder haben gleich reihenweise Auktionsrekorde gebrochen. Die Sonnenblumen, die Sternennacht.
Ich hab ein Ohr mehr als Vincent van Gogh und du sagst, ich versteh Kunst nicht.
Also ich denke, dass dieser Mythos eine große Rolle spielt, also dieser selbstaufopfernde Künstler, der ganz alleine für die Kunst gelebt hat, kein Bild im Leben je verkauft hat, das ist alles Legendenbildung, das stimmt ja so alles nicht.
Ja.
Auf einem der berühmtesten Bilder von Goghs beginnen ganze Bündel von Pinselstrichen zu wirbeln. Sie rotieren und lassen den Himmel der Sternennacht zu einem reinen Farbstrom werden.
Ich glaube, wenn man den Strategen Van Gogh ein bisschen mehr beleuchtet, dann löst sich dieses etwas romantisch verklärte Bild vielleicht auch auf und vielleicht fangen die Menschen dann an, seine Bilder anders zu sehen.
Ich hab ein Ohr mehr als Vincent van Gogh und du sagst, ich verstehe Kunst nicht.
3, 5, 12 oder dürfen es gleich 15 sein? Egal wie viele Sonnenblumen, kein Maler der Welt wird so mit ihnen verbunden wie Vincent van Gogh. Die Popularität des niederländischen Malers kennt keine Grenzen. Die teuersten Gemälde der Welt, der bekannteste Künstler aller Zeiten, das am häufigsten verfilmte Malerleben. Viele Superlative werden bemüht, von ihm die Rede ist. Aber woher kommt der Mythos? Woher die vor allem deutsche Begeisterung für Getreidefelder und Altstädte mit klarem Pinselstrich? Seine originellen und innovativen Werke sind wohl ebenso dafür verantwortlich wie seine schillernde Biografie. Das Frankfurter Städel zeichnet in seiner aktuellen Ausstellung die Entstehung dieses Mythos durch Museen, Kunstkritiker und Galeristen nach. Warum begeistert Van Gogh mit Sonnenblumen und Kornfeldern Generationen? Was ist dran an den Mythen und Legenden von seinem Leben, seinem Schaffen und seinem Ohr, das er sich selbst abgeschnitten haben soll? Diese Fragen stellen wir unter dem Titel Sehnsucht nach der Sonnenblume, der Hype um Van Gogh. Die Ausstellung im Frankfurter Städel unter dem Titel Making Van Gogh, Geschichte einer deutschen Liebe wird zur Stunde oder gleich eröffnet. Jan Tussing durfte schon vorab im Städel vorbeischauen und hat auch den Städel-Direktor getroffen.
Ja, ich liebe Van Gogh und ich kann Ihnen auch sagen, warum.
Städeldirektor Philipp Demand gesteht seine gar nicht so heimliche Liebe zu dem Maler, der wie kein anderer die deutsche Moderne prägte.
Das Fluidum von Van Gogh und das, was passiert, wenn man vor einem Van Gogh steht, das stellt sich eben nicht ein, wenn Sie eine Reproduktion sehen. Und was Van Gogh ausmacht, diese unglaubliche Energie und Innovationskraft, das sehen Sie nur, wenn Sie wirklich vor dem Original stehen.
Van Goghs Bilder, seine breiten Pinselstriche, seine leuchtenden, dick aufgetragenen Farben funktionieren wie Reliefs, eigentlich wie Skulpturen, sagt der Direktor des renommierten Frankfurter Kunstmuseums. Ob Van Gogh Selbstporträts, von denen das Städel gleich mehrere zeigt, oder seine großen, rhythmisch gemalten, bunten Landschaften Südfrankreichs. Diese Faszination für den Begründer der Moderne teilte eine ganze Generation von Künstlern, Sammlern und Museumsleitern im frühen 20. Jahrhundert, so Philipp Demand.
Van Gogh hat die Deutschen auf eine ganz mannigfaltige Art und Weise berührt. Dieser unverstandene, manische Künstler, der angeblich nie ein Bild verkauft hat, sich dafür aber angeblich ein Ohr abgeschnitten hat. Dieses ganze Suchen, dieses Unvollendete, dieses Unvollstandene, das ist etwas, was so diesem deutschen Künstlergenius, diesem romantischen Ideal, was es in Frankreich so gar nicht gibt, doch sehr entsprochen hat.
Nur wenige Jahre nach Van Goghs Tod begann schon der Siegeszug des Künstlers, der zu Lebzeiten verkannt wurde und von seinen Bildern nicht leben konnte. Gleich dutzende Ausstellungen überall in Deutschland rissen sich nun um die Bilder des Künstlers und befeuerten so den Mythos des Niederländers. Kein anderer Maler wurde zu Beginn des letzten Jahrhunderts so leidenschaftlich gefeiert, bewundert, kopiert und gefälscht wie der niederländische Maler Vincent van Gogh. Auch das, die Fälschungen und den legendären Gerichtsprozess in der Weimarer Republik, zeigt nun das Städel. Daher der Titel der Ausstellung Making Van Gogh, Geschichte einer deutschen Liebe.
Die große Liebe der Deutschen zu Van Gogh ist eine Liebe, die sich zunächst auf die Museumsdirektoren, auf die progressiven Sammler, auf die Autoren, Schriftsteller und Journalisten bezieht, die dann aber ein immer breiteres Publikum auch generiert und die sich eben dann darin äußert, dass eigentlich die Betrachtung Van Goghs zu dem Erweckungserlebnis wird, der eigentlich gesamten deutschen Künstlergeneration der Zeit um 1905.
Wer durch die große, großzügige und großartige Ausstellung im Städel läuft, bekommt ein Gefühl für dieses Erweckungserlebnis der deutschen Künstler. Sie huldigten Van Gogh damals, indem sie seinen Stil, seine Farben und auch seine Motive nachahmten und kopierten. Gleich mehrere Räume im Städel zeigen das. Mit den Werken von Expressionisten wie Max Beckmann, Erich Heckel, Ernst Ludwig Kirchner, Gabriele Münter oder Karl Schmidt-Rottluff.
Ohne Van Gogh wäre die Geschichte der Brücke, des Blauen Reiters, selbst Max Beckmanns so gar nicht zu erzählen.
Making Van Gogh, Geschichte einer deutschen Liebe, entzaubert den Mythos von Van Gogh als einsames und psychisch krankes Genie. Sie zeigt, wie die Vermarktungsmaschine schon kurz nach seinem Tod angeworfen wurde. Der Künstler schuf in nur 10 Jahren ein Werk von über 900 Gemälden, von denen einige Schlüsselwerke nun im Städel zu sehen sind. Darunter das berühmte Mohnblumenfeld, das aus Den Haag nach Frankfurt kam, oder die Hafenarbeiter aus Arles aus dem Museum Thyssen-Bornemisza in Madrid.
Making Van Gogh, Geschichte einer deutschen Liebe. Die Ausstellung im Städel wird heute Abend eröffnet. Der Kunsthistoriker Felix Krämer hatte die Idee zur Ausstellung. Früher war er Sammlungsleiter der Kunst der Moderne am Städelmuseum und seit 2017 ist er Generaldirektor und künstlerischer Leiter der Stiftung Museum Kunstpalast in Düsseldorf. Guten Tag, Herr Krämer.
Hallo.
Es ist die bislang umfangreichste deutsche Van Gogh-Ausstellung. Was hat Sie denn dazu angeregt, die zu veranstalten, so ganz ohne Jubiläum?
Also bei Van Gogh braucht man kein Jubiläum. Also Van Gogh ist es immer wert, ja, ihn anzuschauen. Und es finden auch weltweit jedes Jahr mehrere Van Gogh-Ausstellungen statt. In Deutschland hat es lange keine gegeben. Und ich habe auch bei meinen Ausstellungen, die ich in meinen 9 Jahren am Städel machen konnte, immer aus der Sammlung heraus gedacht. Also mit dem Blick auf die Städelsammlung, die Projekte entwickelt. Und da ist Van Gogh ein ganz wichtiger Faktor, also für die Städelgeschichte. Und insofern lag es nahe, sich diesem Ausnahmekünstler zu widmen. Das hätte ich nicht am Anfang meiner Städelzeit machen können, weil die Leihgaben zu bekommen, das ist sozusagen die schwierigste Disziplin, gerade bei einem Künstler wie Van Gogh, dessen Werke so auf dem Kunstmarkt und bei Kuratoren so umkämpft sind.
Mhm. Seine Van Goghs gibt wahrscheinlich kein Museum so wirklich gerne her. Wie haben Sie denn dann die anderen Museen dafür gewinnen können?
Ja, also so Ausstellungsvorbereitungen sind natürlich immer sozusagen eine besondere Herausforderung, weil wenn Sie dann einen Kollegen besuchen, ich war für diese Ausstellung in den USA, in Frankreich, in Wales und was weiß ich, also in diversen Ländern, wenn Sie sich dann einen Termin bei einem Kollegen machen und sagen, es geht um eine Ausstellung, dann ist die Stimmung gut bis zu dem Moment, wo Sie sagen, Sie wären interessiert, den Van Gogh zu leihen, weil der Van Gogh ist in jeder Sammlung, sind das die Publikumsmagneten, das sind die Bilder, die jede Sammlung hat die an der Wand und nicht im Depot. Da brauchen Sie einfach ein gutes Konzept, brauchen eine gute Idee und brauchen einfach Argumente. Und hätten wir einfach eine Van Gogh-Retrospektive versucht oder sowas, ich bin mir sehr sicher, wir wären vielleicht mit 5 Bildern nach Hause gegangen. Jetzt sind es 50 Van Goghs und es ist im Prinzip auch ein bisschen eine Retrospektive. Aber es ist eine Retrospektive, die eben auch eine weitere Geschichte erzählt. Das ist die Rezeption in Deutschland, dass der Van Gogh bekannt geworden ist, den wir durch Hollywood und andere ja auch kennen, dass das eine Projektion ist, die in Deutschland entstanden ist. Das ist, glaube ich, eine ganz interessante Geschichte, die wir eben erzählen.
Das ist auch eine interessante Geschichte, weil hätte Van Gogh seine Bilder zu Lebzeiten in ein Museum hängen können, hätte er wahrscheinlich kaum mit Besucherrekorden rechnen können. Jetzt wird er eben als innovativ und originell hochgelobt und damit wird auch diese Van Gogh-Euphorie erklärt. Warum hat denn dieses Innovative und Originelle zu seinen Lebzeiten die Leute nicht begeistert?
Das Problem an der Stelle ist ein bisschen, er ist mit 37 Jahren ja gestorben durch einen Selbstmord. Und er hat aber mit 27 erst beschlossen, Künstler zu werden. Und 1880. Und die ersten 6 Jahre malt er relativ düstere Bilder. Das ist das sogenannte Frühwerk, von dem Sie in der Ausstellung auch nur 3 Werke finden werden. Es ist nicht das, was wir heute mit Van Gogh in Zusammenhang bringen. Und diese typischen Van Goghs, also diese Meisterwerke, die wir mit ihm verbinden, wo man wirklich einfach auch als Kunsthistoriker in die Knie gehen muss, weil das so großartige Werke sind, das ist eine Produktion der letzten 2 Jahre. Und in den letzten 2 Jahren war er wahnsinnig produktiv. Wenn Sie nach dem Markt fragen, also er bringt sich um in dem Moment, wo sich gerade ein Markt etabliert, wo auch die ersten Besprechungen über ihn erscheinen, also wo Werke von ihm in Ausstellungen platziert werden. Es ist natürlich ein Gedankenexperiment zu sagen, was wäre passiert, wenn er sich nicht umgebracht hätte. Aber was man, glaube ich, sicher sagen könnte, er hatte auf jeden Fall mitbekommen, dass das Interesse an seiner Kunst deutlich zunahm.
Und offensichtlich hat er dann in der deutschen Kunstszene einen Nerv getroffen, sodass das dann gezündet hat und er zum Vater der Moderne wurde?
Das dauerte aber dann noch ein Weilchen. Also die erste Van Gogh-Ausstellung fand 1901 in Berlin in einer privaten Galerie statt. Und aus dieser Ausstellung ist auch kein einziges Werk verkauft worden. Aber die Besprechungen schwankten zwischen Totalverrissen und wirklich auch schon ganz euphorischen Analysen. Der Galerist hat erkannt, dass er da einen Nerv getroffen hat. Und man muss sich das vorstellen, dass diese sehr strahlend bunten Bilder, die damals übrigens noch bunter waren, noch greller, wie es auch immer wieder hieß, weil die sind nachgedunkelt. Die Besprechung, also es schreiben ganz viele Kritiker, schreiben, man müsste sich die Augen zuhalten. Es ist, weil die Bilder so grell wären. Und das ist etwas, wenn wir uns das heute anschauen, kommen wir gar nicht auf die Idee. Aber man muss sich, glaube ich, vergegenwärtigen, dass wir sind im Deutschen Kaiserreich. Die moderne Kunst der Zeit, also 1901, das ist sowas wie Liebermann, Korinth, Slevogt. Und das ist alles immer sehr gesetzte, eher dunkle Farben. Das hat nicht die Farbigkeit, die wir aus Frankreich kennen. Insofern war das für viele eben ein positiver Schock, als diese Bilder dann plötzlich in Deutschland auftauchen.
Wie viele Sonnenblumen sind in der Ausstellung im Städel noch zu sehen?
Ich weiß nicht, ob irgendwo in einem Stillleben verstecken sich vielleicht auch ein paar Sonnenblumen, das weiß ich nicht. Vielleicht auch auf einem Feld, aber Sie wollen sicherlich auf das Stillleben, auf die Sonnenblumen. Die sind natürlich nicht im Städel und die reisen auch nicht mehr.
Van Gogh ist eben mehr als Sonnenblumen. Felix Krämer, einer der Kuratoren von der Van Gogh-Ausstellung im Frankfurter Städel und jetzt künstlerischer Leiter der Stiftung Museum Kunstpalast in Düsseldorf. Vielen Dank. Sehnsucht nach der Sonnenblume, der Hype um Van Gogh, HR2, der Tag. Am Mythos will gearbeitet werden. Neudeutsch heißt das jetzt, das Narrativ muss stimmen, die Erzählung. Daran arbeitete schon 1921 der Kunsthistoriker Julius Meyer-Gräfe, der nach mehreren wissenschaftlichen Schriften über Vincent van Gogh seinen Roman eines Gottsuchers vorlegte. Zweck dieses Buches war es ausdrücklich, Zitat, die Legendenbildung zu fördern. Darauf fußt die Romanbearbeitung von Irving Stone, Lust for Life von 1934. Auf diesem Roman wiederum basiert der 1956 gedrehte gleichnamige Spielfilm, einer der bedeutendsten unter den zahlreichen Van Gogh-Verfilmungen. Irving Stone beschreibt darin auch die Zusammenarbeit mit dem Künstlerkollegen Paul Gauguin, die im Zusammenhang mit der Geschichte vom abgeschnittenen Ohr steht. Noch so ein Rätsel.
Während Van Gogh in schneller Reihenfolge Gemälde auf Gemälde schuf, wuchs in ihm das Gefühl, dass in diesen wenigen mit schöpferischer Kraft überladenen Wochen die ganzen 9 Jahre seiner Arbeit ihren Höhepunkt erreicht hätten, um ihn endlich für einen flüchtigen Augenblick zum vollendeten Künstler zu machen. Er malte von 4 Uhr morgens, bis die Nacht kam. So schuf er 2, sogar manchmal 3 Bilder an einem Tag. Jeder Tag erschütterte ihn im Innersten, als ob es ein Jahr seines Lebens kostete. Er wusste nicht, wie lange er so schaffen konnte. Er wusste nur, dass er diese kurze Spanne in der Unendlichkeit mit dem Aufwand aller Kräfte halten musste, damit er die Bilder, die in ihm reiften, gestalten konnte. So malten Van Gogh und Gauguin den ganzen Tag, stritten die ganze Nacht, aßen sehr wenig, schliefen gar nicht. Sie waren übersättigt von der Sonne, von den Farben, von der Erregung, von Tabak und Absinth. Die Elemente und auch der innere schöpferische Drang peinigten sie, und sie peinigten sich gegenseitig. Sie wurden von Stunde zu Stunde reizbarer. Gauguin malte ein Porträt Vincents, während dieser ein Stillleben von Pflügen auf dem Felde malte. Vincent starrte auf das Bild. Zum ersten Mal wurde ihm klar, was Gauguin von ihm dachte. »Das Bild stellt mich gewiss dar«, sagte er, »aber als Irrsinnigen.« Einige Tage lang war er sehr ruhig. Er sah niedergeschlagen und schwermütig aus. Er nahm den Pinsel fast gar nicht in die Hand. Er saß in einem Stuhl und starrte vor sich hin.
Irving Stone hat mit diesem Roman nach Julius Meyer-Gräfe in den 30er Jahren am Mythos van Gogh weiter gezimmert. Auch die Verwandtschaft van Goghs hat nach seinem Suizid 1890 an der öffentlichen Wahrnehmung des Künstlers gearbeitet, allen voran seine Schwägerin Johanna van Gogh, die den Briefwechsel mit seinem Bruder Theo veröffentlichte. Vor allem die Geschichte mit dem Ohr aber ist von van Gogh bis heute geblieben. Auch der Kabarettist und Musiker Reinhard Grebe erzählt davon in seinem Song »Mittelmäßiger Klaus«. Van Gogh war eben nicht mittelmäßig.
Mittelmäßiger Klaus, das Steißbein der Stadt. Gut, dass jede Gemeinde solche wie mich auf Halde hat. Wenn meine Freunde kommen, sage ich nur Vincent van Gogh war ein holländischer Maler. Er schnitt sich ab sein linkes Ohr, das kommt bei Künstlern manchmal vor. Wow, 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 wären alle wie Van Gogh, dann hätten wir ein großes Loch in der Mitte der Gesellschaft, dann hätten alle nur ein Ohr, dann wären alle im Radio und keiner säße mehr davor.
Das wäre übel für uns. Wir hoffen, da sitzen noch welche am Radio, zum Glück. Aber was ist wirklich dran an der Geschichte mit dem Ohr, hier erzählt von Reinhard Grebe? Hat Van Gogh sich wirklich selbst ein Ohr abgeschnitten oder ein Stück davon? Wahrheit oder Mythos? Der Historiker Hans Kaufmann ist dieser Frage nachgegangen und hat mit der Historikerin Rita Wilde ganz zusammen dem Ohr von Van Gogh ein ganzes Buch gewidmet. Guten Tag, Herr Kaufmann.
Schönen guten Tag, Frau Fuhrmann.
Viele Sachverhalte werden im Zusammenhang mit Van Goghs Ohr unterschiedlich dargestellt. Was gaben denn Ihre Recherche? Fangen wir mal mit Kleinigkeiten an. Rechtes oder linkes Ohr, kleines Stück oder ganzes Ohr?
Ja, das war auch interessant, dass das lange Zeit ungeklärt geblieben war. Also es handelt sich nach unseren Untersuchungen eindeutig um das linke Ohr. Und es war auch nicht, wie lange behauptet wurde, auch von Johanna von Gogh-Bonger und vom Van Gogh Museum in Amsterdam nur ein Stück vom Ohr, sondern es war tatsächlich die ganze linke Ohrmuschel.
Am Abend des 23. Dezember 1888 soll das ja passiert sein. Van Gogh soll überarbeitet und von seinem Zeitgenossen Paul Gauguin genervt und betrunken ein Stück von seinem linken Ohr abgeschnitten haben. So ist die gängige Version. Warum zweifeln Sie daran?
Naja, wir haben begonnen, eigentlich uns mit dieser Lebens- und Arbeitsgemeinschaft zwischen Van Gogh und Gauguin näher zu befassen, nachdem wir in St. Petersburg in der Eremitage ein Gemälde von Gauguin gesehen hat, das Sonnenblumen auf einem Sessel zeigt. Und im Hintergrund dieses Bildes ragt hinter dem Sessel so eine merkwürdige Sonnenblume hervor mit einem Auge in der Mitte quasi, also ein etwas unheimliches Gebilde. Und die Sonnenblumen waren ja nun eindeutig das Symbol für Van Gogh. Und das hat uns veranlasst, der ganzen Sache mal, dieser Lebens- und Arbeitsgemeinschaft, mal etwas genauer nachzugehen. Mich als Historiker interessierte bei der Geschichte dann eben auch, was es mit dieser Ohrgeschichte auf sich hatte, die ja dann das Ende dieser Lebens- und Arbeitsgemeinschaft zwischen den beiden bedeutete. Und ich wollte gerne wissen, wie ist die Quellenlage, worauf geht diese Legende, dieser Mythos eigentlich zurück? Und wir waren, je länger wir uns damit befassten, umso mehr erstaunt, wie dünn die Grundlage dieser Legende eigentlich ist. Und es kam dabei heraus, zunächst einmal, der einzige Zeuge für diese ganze Sache ist eigentlich Paul Gauguin. Paul Gauguin aber hat selber gesagt in dem Zusammenhang, dass er selbst nicht anwesend war bei der angeblichen Selbstverstümmelung und hat aber sehr detailliert dann geschildert, was da geschehen sein soll. Also er ist ein sehr wenig glaubwürdiger Zeuge und je mehr wir uns nun damit befassten, umso klarer wurde es, dass Gauguin selber involviert war in diesen Vorgang und dass mit größter Wahrscheinlichkeit Gauguin derjenige war, ein versierter Fechter, ein ziemlich aufbrausender und auch rücksichtsloser Charakter. Und im Streit hat er mit großer Sicherheit, wir sind überzeugt davon, und haben dafür etliche Beweise und Indizien, dass er mit seiner scharfen Fechtwaffe, mit seinem Säbel, Van Gogh das Ohr abgeschlagen hat. Und nachher aus Angst vor Strafverfolgung erfand er und verbreitete anschließend die Legende von Van Goghs Selbstverstümmelung und von dessen Wahnsinn.
Eben, das würde ja dann in Frage gestellt, wenn das, was Sie sagen, wirklich belegbar wäre, dann würde ja das nicht länger als ein Zeugnis seines Wahnsinns gelten können, dass er sich selbst ein Ohr abgeschnitten hat.
Ja, so sehen wir das auch. Und auch mit dem Wahnsinn ist es so seine Sache. Diese ganze Geschichte hat ja auch dazu beigetragen, Van Gogh so berühmt zu machen. Also auch Leute, die von der Kunst wenig Ahnung haben, sie wissen aber diese Geschichte, das ist doch dieser verrückte Künstler, der sich selbst ein Ohr abgeschnitten hat. Es ist tatsächlich so, dass er wohl krank war, aber eben nicht unbedingt wahnsinnig. Das kann man an verschiedenen Dingen auch belegen. Wir haben die Indizien und die Beweise, die wir gefunden haben, ja in dem Buch damals Van Goghs Ohr 2008 sehr ausführlich dargelegt. Das Buch ist inzwischen vergriffen. Wir haben aber die wichtigsten Ergebnisse, die wichtigsten Indizien in einer Internetseite zusammengefasst, die aufrufbar ist.
Unter vangoghsir.com, das hatten Sie mir im Vorgespräch schon gesagt. Ich würde gerne noch ein bisschen bei dem Thema trotzdem auch weiterfragen. Also wenn Sie sagen, es könnte Gauguin als Täter gewesen sein, der verschleiern wollte, dass er es ist und deswegen diese Geschichte verbreitet hat, dass es Van Gogh selber war. Wie viel ist denn dann dran, dass dieses Ohr hinterher einer Frau in einem Bordell gebracht wurde, angeblich auch von Van Gogh selbst?
Das ist wohl belegt, auch aus Polizei- und Pressezeugnissen aus der unmittelbaren Zeit, dass er also am Bordell aufgetaucht ist, mit einem Umschlag einem Mädchen also in die Hand gedrückt hat mit den Worten, heben Sie diesen Gegenstand gut auf oder so ähnlich. Als sie dann gesehen hat, was darin war, ist sie in Ohnmacht gefallen und er ist dann verschwunden, offenbar nach Hause gegangen, wo er dann im Bett halbtot aufgefunden wurde, nachdem vom Bordell die Polizei alarmiert worden war und die haben dann ihn in dem Haus gefunden, während Gauguin nicht im Hause war und er sagt selber, er sei da gar nicht nach Hause gegangen in dieser Nacht, sondern habe in einem guten Hotel in Arles übernachtet. Und als Gauguin am nächsten Morgen nach Hause kam, wurde er von der Polizei zunächst mal unter Tatverdacht festgenommen. Und so wie wir es rekonstruieren können, hat er wohl in diesem Zusammenhang, in diesem Verhör, die Geschichte von der Selbstverstümmelung Van Goghs erfunden.
Also, die Geschichte mit dem Ohr ist auch noch nicht fertig erzählt. Dr. Hans Kaufmann, Historiker und Mitautor des Buches Van Goghs Ohr, hat uns eindeutig Hinweise gegeben, dass möglicherweise Van Gogh nicht selbst das Ohr oder Teile davon abgetrennt hat. Ganz herzlichen Dank, Herr Kaufmann. Das Ohr war aber jedenfalls ab oder zumindest ein Stück vom Ohr. Davon zeugt auch ein Selbstporträt, gut für den Mythos Van Gogh, ebenso wie der 1934 verfasste Roman Lust for Life, Deutsch, ein Leben in Leidenschaft, über Vincent Van Gogh. Irving Stone beschreibt darin auch die Ohrverletzung in dieser Variante selbst zugefügt am rechten Ohr.
Vincent stieg die Treppen zu seinem Schlafzimmer hinauf. Er setzte den Spiegel, mit dessen Hilfe er so oft sein eigenes Porträt gemalt hatte, auf den Waschtisch. Im Spiegel sah er seine blutunterlaufenden Augen. Jetzt war alles zu Ende. Sein Leben war vorbei. Das las er in seinem Gesicht. Am besten jetzt einen sauberen Schluss machen. Er hob das Rasiermesser. Er fühlte den scharfen Stahl auf seinem Hals. Er hörte seltsam flüsternde Stimmen. Die Sonne von Arles warf einen Feuerschleier zwischen seine Augen und das Glas. Er schlitzte das rechte Ohr ab. Nur ein winziges Stückchen des Ohrlappens ließ er übrig. Das Rasiermesser fiel aus seiner Hand. Er band Tücher um den Kopf. Das Blut tropfte auf den Boden. Er nahm das Ohr aus der Schüssel. Er wusch es. Er wickelte es in mehrere Stücke Zeichenpapier. Das Bündel wickelte er wiederum in Zeitungspapier und schnürte es zu. Über den dicken Verband zog er eine Baskenmütze. Er lief die Treppe hinab, ging aus der Vordertür, überquerte den Lamartinplatz, kletterte den Hügel hinauf, läutete an der Tür von Monsieur Louis. Ein Dienstmädchen kam zur Tür. »Schicken Sie Rachel zu mir.« Rachel kam sogleich. »Ach, du bist es, Fourou. Was willst du?« »Ich habe dir etwas mitgebracht.« »Mir? Ein Geschenk? Wie nett von dir, Fourou. Hebe es sorgfältig auf. Es ist eine Erinnerung an mich.« »Was ist es?« »Öffne es. Du wirst sehen.« Rachel wickelte das Papier auf. Sie sah entsetzt auf das Ohr. Sie fiel ohnmächtig auf die Fliesen.
Erzählungen gibt es viele, unabhängige Zeugen keine. Später noch mehr aus »Ein Leben in Leidenschaft« Irving Stone über Vincent van Gogh. Sehnsucht nach der Sonnenblume, der Hype um van Gogh, der Tag in H2 Kultur. Wenn ein Mythos funktionieren soll, dann wird nicht nur über Lebensumstände des Hochangesehenen gestritten, zum Beispiel bei van Gogh, den Zustand seiner Seele oder die Geschichte mit dem Ohr, die wir gleich noch einmal ein bisschen vertiefen werden. Es muss natürlich auch ausführlich über Geheimnisse gesprochen werden. Verdecktes, Verstecktes, Verschwundenes. Und da gibt van Gogh einiges her, beziehungsweise Sammler geben eben manches nicht her. Eines der bekanntesten van Gogh-Bilder ist nicht zu sehen, in keinem Museum dieser Welt, auch jetzt nicht im Städel. Das Porträt des Dr. Gachet. Stefanie Blumenbecker über die Geschichte des berühmten Gemäldes, das einst dem Frankfurter Städel gehörte.
Es ist das Jahr 1912. 2 Jahre vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs sind die Beziehungen zum Erbfeind Frankreich zum Zerreißen gespannt. Georg Swasenski, der neue, junge Direktor des Städel-Museums in Frankfurt, entschließt sich, etwas zu wagen. Er hat die Gelegenheit und kauft ein Gemälde von Vincent van Gogh. Der Maler gilt als französisch, weil er in Frankreich gearbeitet und dort zu seinem Stil gefunden hatte. Das Bildnis des Dr. Gachet zeigt den Arzt und Freund des Künstlers. Er sitzt an einem roten Tisch, hat den Kopf in die Hand gestützt und schaut den Betrachter mit traurigen blauen Augen direkt ins Gesicht. Ein bisschen sieht er aus wie Vincent van Gogh selbst, seelenvoll, nachdenklich. Der Ankauf des Bildes wird in Frankfurt heiß diskutiert, denn es
ist ein riesiger Streit in Deutschland schon über die Bühne gegangen, beziehungsweise vollzieht sich in der Presse, in der Öffentlichkeit, darum, ob es nun angebracht ist, Steuergelder, kulturelle Gelder, Museumsgelder für ein Gemälde aus Frankreich auszugeben.
Anna Huber aus dem Städel-Museum erzählt, dass Georg Swasenski dennoch von der Qualität der französischen Malerei überzeugt gewesen war.
Der wusste einfach, dass das ganz innovative, originelle Kunstformen waren, die es sich lohnte zu sammeln. Er wusste schon, die würden zur Geschichte der Kunst gehören später einmal und deswegen mussten sie auch in sein Museum. Der hat mit sehr klugem Auge gesammelt, der Georg Swasenski.
An dem Gemälde, das Bildnis des Dr. Gachet, schieden sich damals die Geister. Die einen feiern es als einen Höhepunkt der Sammlung, für die anderen repräsentiert es den Feind. Während des Ersten Weltkriegs schlägt die Stimmung um und wird so bedrohlich,
dass sich Swasenski zwischenzeitlich tatsächlich bewegt fühlte, all die Maler, die mit der französischen Schule assoziiert wurden, abzuhängen, zu sichern gegen mögliche Angriffe von Besuchern, die im Franzosenhass auch gegen die Bilder vielleicht gewalttätig geworden wären.
Kaum ein Künstler gilt als so modern und visionär wie Vincent van Gogh. Das ändert sich in dem Moment, als die Nationalsozialisten in Deutschland an die Macht kommen. Die Frankfurter Museen bekommen einen neuen Generaldirektor. Seine erste Amtshandlung, er lässt das Bildnis des Dr. Gachet und viele weitere Gemälde des Städels abhängen. Der Grund: für die Nazis ist der Künstler entartet.
Und das war bei van Gogh die Geisteskrankheit, die vermeintliche. Es war auch im Übrigen der Stil, also das, was in Richtung Abstraktion tendierte.
Die starken, schwebenden Pinselstriche in Türkis und Weiß. Die betonte Flächigkeit und Monumentalität der Formen. Die grellen Kontraste in Gelb und Blau. 1937 wird dann alles, was nicht zur deutschen Rassenideologie passt, aus den Museen entfernt und beschlagnahmt.
Und Hermann Göring hat dann in dem Speicher in Berlin, wo all diese entartete Kunst, über 20.000 Werke aus den deutschen Museen lagerten, sich die Van Goghs rausgepickt und in seinen eigenen Besitz überführt.
Darunter ist auch das Bildnis des Dr. Gachet. Ein Mitarbeiter des Museums erinnert sich später, wie er das Bild für den Versand vorbereitete.
Und er vergleicht diesen Moment dann tatsächlich mit einer Beerdigung. Er schreibt, dass ihn die blauen Augen des Doktors nicht mehr losließen, dass es war, als ob ein Deckel eines Sarkophags geschlossen wurde, als das Bild zur Verschickung nach Berlin verpackt wurde.
Die Nationalsozialisten wussten genau, dass diese Bilder auf dem internationalen Kunstmarkt viel Geld einbrachten. Auch das Bildnis des Dr. Gachet wurde verkauft. Es landete erst in der USA, war im Metropolitan Museum in New York noch einige Jahre zu sehen. Dann versteigerten es die Erben des amerikanischen Sammlers 1990. In einer spektakulären Auktion zahlte ein anonymer Bieter schließlich 83 Millionen Dollar. Damit wurde das ehemalige Bild des Frankfurter Städelmuseums zum bis dahin teuersten Bild aller Zeiten. Wo es sich heute befindet, ist ein Geheimnis.
Das gilt jedenfalls für die erste Version des Dr. Gachet, geschätzt mittlerweile möglicherweise 300 Millionen Euro wert. Neuesten Recherchen nach wird es bei einem reichen italienischen Unternehmer vermutet. Von reich kann man wohl sicher ausgehen. Eine zweite Version des Gemäldes gelangte als Vermächtnis von Paul Gachet in französischen Staatsbesitz und wird im Musée d'Orsay in Paris gezeigt. In der aktuellen Ausstellung im Städel hängt neben den 120 gezeigten Kunstwerken auch ein leerer Bilderrahmen. Er gehörte ursprünglich zum Bildnis des Dr. Gachet, Vincent van Goghs letztem großen Porträt, wie gehört einst ein Herzstück der Städelsammlung. Axel Ruhiger, Leiter der Royal Academy of Arts in London und früher Direktor des Van Gogh Museums in Amsterdam. Guten Tag.
Guten Tag.
Wie kann es denn sein, dass so ein Gemälde an unbekanntem Ort ist? Das gehört doch in ein Museum, das tut weh, oder?
Naja, es ist schon schade, dass das Bild einfach nirgendwo zu sehen ist und dass niemand weiß, wo es ist. Und ich habe in meiner Zeit beim Van Gogh Museum viele Leute gefragt. Und was dann interessant ist, dass auch viele sagen, ja, ich weiß, wo es ist, kann es dir aber leider nicht sagen. Hm. Also dieser Mythos um das Bild ist schon inzwischen ziemlich groß. Aber auf der anderen Seite ist es so, da sind noch mehr wirklich großartige Van Goghs im Privatbesitz. Also dass alle großartigen Kunstwerke alle in Museen hängen müssen, dieser Schule hänge ich nicht so sehr an. Also man hat, es gibt auch durchaus Sammler, die das Recht haben, Werke zu Hause zu haben. Aber es ist wirklich schade, dass wir überhaupt nicht wissen im Moment, wo das Bild ist.
Aber es ist natürlich gutes Futter für den Mythos, Bilder, wo man nicht weiß, wo sie sind, Werke, die nicht endgültig erfasst sind. Also das nähert den Mythos, oder?
Das nähert den Mythos wahrscheinlich auch, weil der Mythos rund um Van Gogh ist einfach schon so groß. Und ich denke, im öffentlichen Bewusstsein ist vielen gar nicht so bewusst, dass dieses Bild in der Tat im Moment wirklich nicht zu trassieren, nicht zu finden ist. Aber der Mythos, denke ich, beruht noch auf einer ganzen Menge anderen Faktoren, die der Öffentlichkeit viel bewusster sind.
Dann nehmen wir die ein bisschen auseinander. Zum Beispiel seine Geisteskrankheit in Anführungsstrichen. Das war ja auch ein Grund, warum die Nationalsozialisten ihn als entartet eingestuft haben. Was ist dran? Wie verrückt in Anführungsstrichen war Van Gogh?
Naja, ich meine, er hatte sicherlich psychische Probleme. Das ist, steht außer Frage. Er war ja auch nicht umsonst, hatte er sich selber in eine psychische Klinik einweisen lassen. In Saint-Rémy, aber er war nun nicht wirklich so geisteskrank oder verrückt. Und es ist nicht genau zu sagen, was er hatte. Wir haben vor ein paar Jahren diesem Thema im Van Gogh Museum eine Ausstellung gewidmet und auch ein wissenschaftliches Symposium. Und es gibt ungefähr 200 Theorien zu seiner Krankheit. Man weiß es wirklich nicht genau. Es wird eventuell eine Art bipoläre Störung gewesen sein, vielleicht auch im Zusammenhang mit Syphilis. Das wissen wir alles nicht so ganz genau. Und er hatte Anfälle, aber er hat nicht, während er nicht luzide war, gearbeitet, sondern wir wissen aus seinen Briefen und sofort aus seinen Selbstzeugnissen, dass er nur immer gearbeitet hat, wenn er auch wirklich Compos Mentis war. Also insofern ihn als verrückten Künstler zu bezeichnen, der dann auch wild irgendwie mit der Farbe um sich geworfen hat, das kann man nun wirklich nicht sagen.
So das wahnsinnige Genie, das ist ja dann das Bild, was ja, gerne genau bedient wird.
Das ernährt zwar den Mythos, aber es ist das entbehrt jeder Grundlage eigentlich.
Das andere, was den Mythos nährt, da haben wir vorhin schon kurz drüber gesprochen, ist die Geschichte mit dem Ohr. Im Streit mit seinem Zeitgenossen Gauguin soll Van Gogh sein Ohr verloren haben. Wir haben vorhin gehört, dass es auch Gauguin selbst gewesen sein könnte und keine Selbstverletzung Van Goghs. Halten Sie das für möglich?
Ja, wir haben uns damit, als das publiziert wurde von deutschen Wissenschaftlern, diese Theorie, haben wir uns im Van Gogh Museum sehr ausgiebig damit auseinandergesetzt. Wir hängen dieser Theorie nicht an. Wir denken, dass das auch war, Gauguin der Fechtkunst zugetan. Denken wir doch, dass er nicht so einfach mit dem Säbel auf die Art ihm das Ohr hätte abschlagen können, sondern wir denken, dass es nach wie vor so ist, dass Van Gogh das selber sich zugefügt hat. Aber es ist natürlich ein großer Teil des Mythos, auch im Van Gogh Museum die meistgestellte Frage, wie das nun war wirklich mit dem Ohr. Also das ist sicherlich ein wichtiger Teil des Ganzen, was aber auch natürlich das Bild des missverstandenen Künstlers nährt und vielleicht auch leicht verrückten Künstlers, das trägt alles dazu bei.
Dann gibt es noch die Geschichte um seinen Tod. Am 27. Juli 1890 schoss sich Van Gogh eine Kugel in die Brust und starb dann in der Folge. Was weiß man über die Beweggründe?
Ja, da weiß man relativ wenig darüber, weil er nämlich in den Briefen auch überhaupt keinen Hinweis gibt. Wir wissen ja relativ viel über Van Gogh. Es gibt zwar hier und da Deutungsspielräume, aber wir wissen ja eigentlich über Van Gogh, über sein Leben, seine Beweggründe, sein Werden als Künstler, mehr als über die meisten anderen Künstler. Und dann ist es desto frappanter, dass eigentlich in den Briefen und auch in dem letzten Brief, der bei ihm gefunden wurde, als er starb, es keinerlei wirklich deutliche Hinweise auf einen nahenden Suizid gab oder gibt. Aber es ist schon so, dass er sich nun wirklich nicht in seiner glücklichsten Lebensphase befunden hat. Er sah schon, dass eigentlich seine Karriere nirgendwo hinführte. Zeichnete sich nicht wirklich Erfolg ab, verkaufte nicht. Sein Bruder hatte inzwischen eine Frau und Kind und wandte sich denen natürlich auch mehr zu, denn sein Bruder war ja derjenige, der ihn immer unterhalten hat. Van Gogh war auch nicht arm, wie viele Leute denken, sondern er kriegte von seinem Bruder genügend Unterhalt, um davon okay leben zu können. Er projektierte sich gerne als arm. Aber insofern wissen wir eigentlich, dass seine allgemeine Lebenssituation sicherlich ein Grund zu großer Unzufriedenheit war und dann eventuell ging das zusammen mit psychischen Anfällen, die er hatte, dass es dann im Affekt passiert ist. Also ganz genau werden wir das nie wissen, was auch wiederum den Mythos nährt. Vor allem auch ein frühzeitiger Freitod, der natürlich auch bedeutet, dass er das Versprechen seines Talentes nie voll eingelöst wurde und wird bis ans Ende aller Tage fragen werden, was wäre gewesen, hätte er länger gelebt.
Und er hat sicher nicht geahnt mit 37 Jahren, dass er später als Schlüsselfigur für die Kunst der deutschen Avantgarde gehandelt wird. Sie sind, Herr Rüger, nicht mehr Direktor des Van Gogh Museums in Amsterdam, jetzt Leiter der renommierten Royal Academy of Arts in London. Beschäftigt Sie Van Gogh trotzdem weiter?
Ja, ich meine, Van Gogh verschwindet nie wirklich aus einem Leben. Ich habe gerade vor 2 Tagen noch einen Vortrag zu meiner Zeit im Van Gogh Museum in Heidelberg gehalten. Begegnet man Van Gogh nun auch immer wieder, weil es auch so viele Ausstellungen zu dem Thema gibt und so. Und ich habe mich ja nun 13 Jahre auch intensiv damit beschäftigt. Also wirklich loslassen tut es einen wahrscheinlich dann nie mehr. Und ich hoffe, da die ein oder andere Ausstellung dann auch noch wieder sehen zu können, hoffentlich auch in Frankfurt.
Van Gogh bleibt, sagt Axel Rüger, auch für ihn persönlich. Herzlichen Dank. Sehnsucht nach der Sonnenblume, der Hype und um Van Gogh, der Tag in H2 Kultur. Und noch einmal blättern wir nach bei Irving Stone und seinem legendenbildenden Roman Lust for Life, ein Leben in Leidenschaft, über Vincent van Gogh, der Suizid.
Nach einiger Zeit lief er auf ein gepflügtes Feld hinter dem Schloss. Jetzt war alles zu Ende. Er hatte es schon in Arles beim ersten Anfall gewusst, aber es war ihm unmöglich gewesen, einen sauberen Abschluss zu machen. Trotz allem war es eine gute Welt gewesen. Er wandte sein Gesicht der Sonne zu, hielt den Revolver in seine Seite und drückte ab. Er sank hin und grub sein Gesicht in den Lehm des Feldes. 4 Stunden später schwankte er durch das dunkle Café. Madame Ravoux ging ihm bis zu seinem Zimmer nach. Sie sah Blut auf seinen Kleidern. Sie lief fort, um Dr. Gachet zu holen. Als Theo am folgenden Morgen zu Goupil kam, fand er Gachets Telegramm vor. Mit dem nächsten Zug fuhr er nach Pontoise und eilte von dort in einer Droschke nach Auvers. »Nun, Theo«, sagte Vincent. Theo fiel neben dem Bett auf die Knie und nahm Vincent wie ein Kind in seine Arme. Den ganzen langen Tag saß Theo neben dem Bett und hielt Vincents Hand. »Ich werde eine kleine Galerie eröffnen, Vincent.« In der ersten Ausstellung werde ich nur die Bilder eines einzigen Malers zeigen. Das Lebenswerk von dir, Vincent van Gogh, so wie du es in der Wohnung geordnet hast, mit deinen Händen. Meine Arbeit, für sie habe ich mein Leben aufs Spiel gesetzt und den Verstand habe ich für sie beinahe eingebüßt. Die tiefe Ruhe der Nacht sank ins Zimmer. Kurz nach 1 Uhr drehte Vincent den Kopf ein wenig und flüsterte: »Ich wünschte, ich könnte jetzt sterben, Theo.« Nach einigen Minuten schloss er die Augen. Theo fühlte, wie sein Bruder ihn für immer verließ.
Ein Leben in Leidenschaft, ein Roman von 1934, in dem Irving Stone mit Leidenschaft die Biografie Van Goghs literarisch aufarbeitet. Das Leben und Werk Van Goghs so viele Fragen offen lassen, liegt natürlich an seiner Zeit, dem 19. Jahrhundert. Welche Werke sind wirklich von ihm? Wie hat er wirklich gelebt? Viele Erzählungen ranken sich um ihn, während die lückenhafte Dokumentation seines Werkes auch schnell Fälscher auf den Plan rief. Dazu gleich mehr. Sein Werk an sich birgt weiter Rätsel. Wen hat er denn da eigentlich gemalt? Sich selbst oder seinen Bruder Theo? Mit dieser Frage schlagen sich die Mitarbeiter des Amsterdamer Van Gogh Museums gerade herum.
Zweimal Vincent, völlig klar. Oder ist es einmal Vincent, einmal Theo? Aber wer ist wer? Theo links, Vincent rechts? Oder umgekehrt, Theo rechts, Vincent links?
Nein, das haben wir nicht in unserer Kollektion.
Sowas haben wir noch nie mitgemacht, meint die Leiterin der Forschungsabteilung des Amsterdamer Van Gogh Museums, Marije Verlekoop. Wenn, dann gab es Zweifel über die Datierung eines Bildes. Aber das hier ist ziemlich einzigartig.
Das ist frei unik.
Seit mehr als 60 Jahren schon halten zwei kleine Porträts von Vincent van Gogh die Kunstgeschichtsforschung auf Trab. Einträchtig hängen sie im Amsterdamer Van Gogh Museum nebeneinander. Beide lediglich 14 x 19 cm groß, beide im gleichen Stil gemalt. Darauf abgebildet zwei Männer, die sich stark ähneln. Beide mit rotbraunem Bart, der eine mit Strohhut, der andere mit Filzhut. Entstanden sind sie 1887, erklärt Marije Verlekoop. Als Vincent in Paris wohnte, bei seinem jüngeren Bruder und Mäzen, dem Kunsthändler Theo van Gogh.
Sie sind in 1887 gemacht, toen Van Gogh in Paris woonde, bei seinem Bruder Theo.
Es gibt viele Selbstporträts, auf denen sich Vincent mal einen Stroh, mal einen Filzhut aufgesetzt hat. Lange Zeit wurde deshalb davon ausgegangen, dass es sich um zwei Selbstporträts handeln musste, also zweimal Vincent. Bis der niederländische Kunsthistoriker Jacob Bart de la Faye 1958 zu dem Schluss kam, dass es sich bei dem Mann mit dem Filzhut um Theo handeln müsse. Das ergebe Sinn, ein Filzhut würde nun mal sehr viel besser zu einem Geschäftsmann passen. Also Vincent links, Theo rechts. Es gehe bei den beiden Bildern um ein Paar, ein Pendant der beiden Brüder. Stimmt, bestätigten Forscher des Van Gogh Museums, die sich 2011 erneut mit dem Fall befassten. Bloß andersherum. Theo links, Vincent rechts. Bei dem Mann mit dem Filzhut handle es sich um den Maler, bei dem mit dem Strohhut um den Geschäftsmann. Ausschlaggebend waren äußerliche Kennzeichen, erklärt Marije Verlekoop.
Alle Schilderijen aus der Pariser Zeit.
Damals haben wir alle Gemälde unserer Kollektion aus der Pariser Zeit von Vincent untersucht. Ergebnis: Der Mann mit dem Strohhut ist sehr wahrscheinlich Theo. Er hatte feinere Gesichtszüge als sein Bruder. Sein Bart war gepflegter und nicht so rot wie der von Vincent, eher ockerfarben. So wie beim Mann mit dem Strohhut. Und von Fotos, die wir von Theo kennen, wissen wir, dass er viel kleinere und rundere Ohren hatte als Vincent.
Ohr lijkt meer op het oor wat we van de foto's van Theo kennen.
Ebenfalls so wie der Mann mit dem Strohhut. Also Theo links, Vincent rechts. Außerdem gibt es im Amsterdamer Rijksmuseum ebenfalls ein Bild, auf dem Vincent mit Filzhut zu sehen ist. Unumstritten ein Selbstporträt. Und zwischen diesen beiden Bildern gäbe es einfach zu wenig Unterschiede, um sagen zu können: Auf dem Filzhutporträt aus dem Van Gogh Museum ist jemand anderes zu sehen.
Te weinig verschil om dan te zeggen dat is echt heel iemand anders.
Bei diesem Bild gibt es dennoch keine Zweifel mehr. Identität geklärt. Der Mann mit dem Filzhut ist Vincent. Aber was ist mit dem Mann mit dem Strohhut? Ist das wirklich Theo? Die Zweifel blieben. 2018 machte das Van Gogh Museum von sämtlichen Selbstporträts des Malers Abzüge im selben Format. Auch von den beiden kleinen Bildern aus der Pariser Zeit. Und als die dann in der gleichen Größe zwischen all den anderen lagen, da wurden die Zweifel lediglich größer. Eigentlich lässt sich nicht mit Sicherheit sagen, wer der Mann mit dem Strohhut ist, Theo oder Vincent. Da können wir am besten ehrlich sein und zugeben, wir wissen es nicht.
We weten het gewoon niet.
Und deshalb wurde nun beschlossen, dem Bild des Mannes links mit dem Strohhut fortan zwei Titel zu geben. Porträt von Theo oder Selbstporträt. Also zweimal Vincent oder links Theo, rechts Vincent.
Kerstin Schweighöfer über das Rätsel im Amsterdamer Van Gogh Museum. Wer ist wer? Ist Vincent oder Theo Van Gogh auf den Porträts? Das Rätsel bleibt. Stefan Koldehoff vom Deutschlandfunk, Kunstmarktexperte und Katalogautor der Van Gogh-Ausstellung im Städel. Guten Tag.
Guten Tag.
Immerhin handelt es sich ja bei den Porträts um ein Gemälde von Vincent van Gogh. Darüber wird aktuell jedenfalls nicht gerätselt. Aber bei einem so begehrten Maler, bei dem noch dazu nicht sicher ist, ob sein gesamtes Werk überhaupt bekannt ist, stellt sich natürlich noch eine andere Frage. Wie sicher ist die Urheberschaft? Wie wird sichergestellt, dass nicht doch die ein oder andere Fälschung auf den Markt auftaucht? Wie machen Sie das?
Da gibt es eigentlich einen Drei-Stufen-Test, drei Faktoren, die zusammenkommen müssen. Das erste ist die Provenienz, die Herkunft muss stimmen. Also lässt sich plausibel darlegen, woher so ein Bild eigentlich gekommen ist. Das zweite ist dann das Material. Sind Farben, sind Leinwand, sind andere Dinge verwandt worden, die es zu Van Goghs Zeiten tatsächlich auch schon gab und die nicht beispielsweise erst wie bestimmte Weißtöne erst nach dem Krieg chemisch entwickelt wurden. Und das dritte ist dann die Stilkritik. Hat Van Gogh tatsächlich so gemalt? Könnte es von ihm stimmen? Und das ist eigentlich das Schwierigste, denn man denkt ja immer, man weiß, wie er gemalt hat. Alles sieht irgendwie so gleich aus mit den gelben Sonnen und den blauen Himmeln und den Kornfeldern. In Wirklichkeit war er aber sehr, sehr experimentierfreudig und deswegen ist man manchmal überrascht, was dann doch das Label bekommt, originaler Van Gogh.
Das heißt, es gibt sie nach wie vor, diese Versuche?
Ja, es gibt die Versuche und sie sind manchmal sogar erfolgreich. Also vor einigen Jahren hat das Van Gogh Museum in Amsterdam eine Ansicht aus Südfrankreich, aus Arles, eine Landschaft vorgestellt, die eigentlich mal als Fälschung abgeschrieben war. Und dann hat aber der aktuelle Besitzer gesagt, ich hätte es gern doch nochmal untersucht. Und das hat man auch getan. Und das geschieht in Amsterdam im Van Gogh Museum sehr, sehr sorgfältig. Also die ziehen notfalls sogar Meteorologen heran, um zu gucken, ob das Wetter denn im Sommer 1888 in Südfrankreich so gewesen ist, dass Kornhalme überhaupt eine bestimmte Höhe erreichen konnten. Und da gab es dann zum Schluss tatsächlich ein positives Urteil und seitdem hat die Welt tatsächlich einen neuen Van Gogh.
Das heißt aber, es ist auch heute mit den neuesten Methoden immer noch nicht möglich, eine Fälschung wirklich auszuschließen. Wenn wir da mal zurückschauen, 20er Jahre, da gab es ja eine der wildesten Fälschungsgeschichten um Vincent van Gogh. Ein smarter Berliner Galerist bot immer wieder neue Bilder von ihm an. Wie konnte er damit denn erstmal durchkommen?
Otto Wacker hieß dieser Mensch, war vorher Tänzer gewesen und hat dann irgendwann gemerkt, dass man mit Kunst wohl doch mehr Geld verdienen kann. Er ist insofern sehr raffiniert vorgegangen, als er die Bilder nie zusammen in einer Ausstellung gezeigt hat, sondern seinen Kunden immer nur einzelne Bilder präsentiert hat und gesagt hat, das ist was ganz Besonderes, was ich hier noch für Sie habe. Deswegen konnte niemand vergleichen. Und damals gab es eben schon einen sehr starken Van Gogh-Mythos, den Schriftsteller wie Julius Meyer-Gräfe nach Kräften befördert hatten. Zitate wie die Farbe bespritzte wie Blut auf die Leinwand oder die Sonne der Provence hatte ihm das Hirn aus dem Schädel gebrannt. Da glaubten alle zu wissen, wie ein Van Gogh aussah und deswegen konnte man umso leichter auf Fälschungen hereinfallen. Wenn Bilder annähernd so aussahen, wie man glaubte, dass ein Van Gogh aussehen musste, dann hatte das gefälligst auch ein Original zu sein.
Und es gab natürlich kein Werkverzeichnis oder Fotografien oder sowas, was das dokumentiert hätte?
Nein, es gab kein Werkverzeichnis, es gab keine Fotografien, es gab kein Internet, in dem man mal eben hätte nachgucken können. Und trotzdem war es für damalige Zeiten moderne Technik, die diesen Fälscher Otto Wacker letztlich überführt hat. Man kam nämlich auf die Idee, seine Bilder einfach mal unter das Röntgengerät zu legen und stellte dann fest, bei zweifellos originalen Van Gogh-Werken, da sieht das Röntgenbild genau aus wie das fertige Bild hinterher. Man kann jeden Pinselstrich erkennen, während bei den Fälschungen irgendjemand ganz komisch, matschig rumprobiert hatte und sich dann erst ganz zum Schluss entschieden hatte, wie ein Bild denn aussehen sollte.
Es ist natürlich klar, bei Van Gogh möchte man gerne mit Fälschungen sicher das schnelle Geld machen, bietet sich an. Aber warum bietet sich Van Gogh denn vielleicht gerade noch dazu an, wirklich gefälscht zu werden? Ist es vielleicht auch besonders einfach wegen des Stils?
Ja, der Stil spielt natürlich eine Rolle, weil man glaubt zu wissen, wie ein Van Gogh-Bild auszusehen hat, obwohl das gar nicht immer stimmt. Er hat auch ganz anders gemalt als erwartet. Das andere ist aber dieser Punkt, den ich vorhin schon nannte, die sogenannte Provenienz. Van Gogh hat oft den Wohnort gewechselt, hat dann Bilder zurückgelassen, hat an seine Modelle, an Freunde gerne Bilder verschenkt. Und die können theoretisch auch noch irgendwo sein und die können theoretisch auch heute wieder auftauchen. Das hat es immer wieder gegeben. Das ist dann wahrscheinlich so von der, naja, von der Logik Seite her ein Grund zu fälschen. Es ist plausibel, dass noch irgendwo unbekannte Werke stecken.
Und natürlich dann dieser Mythos, der sich um ihn rankte, der dann auch noch mit Filmen befeuert wurde, wo ja sicher die Verlockung, auch mit Fälschungen dann einfach Geld zu verdienen, nochmal gewachsen ist.
Es gab einen bestimmten Zeitpunkt, an dem jeder glaubte zu wissen, wer Van Gogh war, dass er wahnsinnig war, dass er sich ein Ohr abgeschnitten hatte, alles längst von der Forschung widerlegt. Dann kamen in den 50er, 60er Jahren die ersten Rekordpreise, Preise, über die wir heute lachen würden. In den 90ern ging es dann richtig ab. Und die Fälschungen haben sich immer am Kunstmarkt orientiert. Das ist nicht nur bei Van Gogh so. Also wenn man merkte, ein Künstler ist plötzlich wahnsinnig gefragt, dann tauchten in dem Moment auch massenweise Fälschungen auf. Und das war bei Van Gogh nicht anders.
Van Gogh fälschen ist beliebt und lohnt sich, sagt Stefan Koldehoff vom Deutschlandfunk, Kunstmarktexperte und Katalogautor der Van Gogh-Ausstellung im Städel. Besten Dank. Jetzt haben wir viel gehört vom Ruhm des holländischen Malers, wie er entstand und wie Van Gogh zum Vater der Moderne wurde. Schon längst ist die Bewunderung nicht mehr nur deutsch. Weltweit zieht er Touristen in die Museen. Und auch in den Niederlanden weiß man davon zu profitieren. Nicht nur im Amsterdamer Van Gogh Museum. Ludger Katzmierczak hat sich in der Heimat von Vincent van Gogh umgeschaut.
Mitten im Ortskern von Nünen steht eingerahmt von zwei üppigen Kastanienbäumen das alte Pfarrhaus der protestantischen Gemeinde. Ein gemütliches, typisch niederländisches Haus mit weißen Sprossenfenstern und dunkelgrünen Holzläden. Die schmiedeeisernen Zahlen an der roten Klinkerfassade verraten das Baujahr 1764. Damit, so Hellewiese Bercher vom Museum Nordbrabant, sei das Pastorat eines der ältesten Gebäude der Stadt. Das ist das Haus, in dem Van Goghs Eltern und auch Vincent van Gogh selbst gewohnt haben. Er etwa anderthalb Jahre lang. Und hier hatte er auch einige Monate sein Atelier in diesem Anbau auf der rechten Seite. Mit 30 Jahren war Vincent noch mal vorübergehend zu seinen Eltern gezogen, ins ländliche Brabant, wo er 1853 auch geboren wurde. Die bäuerliche Landschaft, die Dörfer und ihre Bewohner haben Van Gogh Zeit seines Lebens inspiriert. Das Pfarrhaus von Nünen hat er gemalt und gezeichnet, ebenso die reformierte Kirche oder die Kolsche Wassermühle, die heute noch immer so aussieht wie auf dem Ölgemälde von 1884. Das Nordbrabants Museum hat das Werk vor 2 Jahren für 3 Millionen Euro ersteigert.
Van Gogh schilderte in seiner brabantschen Zeit.
Van Gogh malte in seiner brabantschen Zeit vor allem dunkle Bilder, das ist bekannt. Aber es entstanden auch schon farbigere Werke, weil er sich damals intensiv mit der Farbentheorie beschäftigte. Und das erkennt man auch in diesem Gemälde der Kolschen Wassermühle.
In der Schilderei von der Kolsche Watermolen.
Rund um Nünen lassen sich die Monumente, die an Van Gogh erinnern, auf einer 20 Kilometer langen Fitzroute mit dem Fahrrad erkunden. Van Gogh sei ein Sohn dieser Provinz, sagt Ton de Brabant. Und deshalb sollten seine Fans nicht nur nach Amsterdam ins Museum reisen, sondern auch nach Sundert, Tilburg, Zevenbergen, Ettenleur und Nünen. Man kann sagen, dass Nünen, wenn es um Van Gogh geht, ein wahres Freilichtmuseum ist. Es gibt allein hier 14 Plätze und Objekte, die Sie direkt mit den Werken von Van Gogh vergleichen können. Die Bilder können Sie daneben halten. Die protestantische Kirche, seine Wohnung. Auf Initiative von Ton de Brouwer wurde das alte Rathaus der Stadt in ein multimediales Van Gogh-Zentrum verwandelt. Das Vincentre. Das Haus und die Region locken mittlerweile Besucher aus der ganzen Welt an. Ich komme aus Vietnam, extra für den berühmtesten Maler der Niederlande. Es ist sehr schön und ruhig hier und die Leute sind sehr freundlich.
Und das war der Tag für heute. Viele Rätsel ranken sich um Vincent van Gogh, sein Leben, sein Werk. Die machen den Künstler interessant. Aber auch stilistisch hat er die Kunstwelt entscheidend beeinflusst, die Moderne geprägt, so viel ist deutlich geworden in der letzten Stunde. Und dass Van Gogh mehr ist als Sonnenblumen, das beweist auch die Ausstellung Making Van Gogh im Frankfurter Städelmuseum zu sehen bis zum 16. Februar 2020. Mehr von uns wie immer unter hr2.de. Dort finden Sie auch unsere Sendung zum Nachhören, ebenso in der ARD-Audiothek, der Tag hr2. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.